Ihr Lieben, schön, wieder bei euch zu sein. Das, was wir von Andrea und vom Chor eben gehört haben, war schon die Predigt. Das, was ich jetzt sage, ist noch eine Ergänzung dazu. Ich kenne so viele Menschen, und vielleicht kennt ihr auch einige davon, die wissen gar nicht, wie wunderbar sie sind. Eine Frau, ich nenne sie mal Irmi, sagt, ich wollte immer was Großes für Gott tun. Ich habe immer und immer wieder gefragt, was er von mir will, aber ich habe keine Antworten bekommen. Und es ist dieselbe Irmi, die mit Hingabe eine ganze Generation mit ihren Kinderstunden geprägt hat, die in ihrem Herzen und in ihrem Haus verletzte und verunsicherte Menschen aufnimmt. Oder es ist der Mann, ziemlich schwierige Nachbarin immer wieder beim Einkaufen und bei Behördengängen hilft. Offensichtlich, lieber Herr, offensichtlich, liebe Irmi, war es doch das, was Gott von dir wollte, oder? So arbeitet Gott mit dir und du mit ihm. Und du fragst noch nach seinem Willen für dein Leben? Von außen sieht man das oft anders als man selbst. So sind wir wohl. Wir stellen manchmal Fragen und wünschen uns verzweifelt eine Antwort darauf und sehen gar nicht, dass diese Antwort einfach nur anders ausfällt, als wir es uns vorgestellt haben. Manchmal brauchen wir diese Besinnung, was tue ich eigentlich, wenn Fragen ohne Antworten bleiben? In dem heutigen Bibeltext, diesem wunderbaren Zeugnis von Gottes Liebe, von Jesu Macht, bleiben auch eine ganze Menge Fragen unbeantwortet. So viele, dass eine solche Besinnung wohl ganz nötig ist. Ich lese aus Markus 7 die Verse 31 bis 37. Und er, also Jesus, verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa mitten in das Zehnstädtegebiet. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm, He Vater, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet. Und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie es niemand sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über alle Maßen bekannt. Und sie gerieten in höchstem Maß außer sich und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Er macht sowohl die Tauben hören als auch die Stummen reden. Eine Heilungsgeschichte also haben wir hier vor uns, wie es so viele gibt in der Bibel. Und doch irgendwie anders, weil sie so knapp ist. Was sollen wir daraus lernen? Vielleicht erfahren wir es, wenn wir uns die Akteure anschauen, wie sie miteinander umgehen, was ihre Motive und Wünsche sind. Aber das wird ganz schön schwierig, denn wir erfahren wirklich wenig. Wer zum Beispiel sind denn Sie, die den tauben Mann zu Jesus bringen? Eine ganze Dorfgemeinschaft, seine Familie. Warum bringen sie ihn? Was erwarten sie, wenn sie um eine Handauflegung bitten? Eine Segnung, eine Streicheleinheit, eine Heilung? Und wie stand der Taube zu alledem? Wusste er, wer Jesus ist? Wünschte er sich eine Heilung von ihm? Hatte er ein so schweres Los wie Menschen ohne Behinderung es sich vielleicht vorstellen, oder kam er ganz gut zurecht, weil er gute Freunde hatte? Wie hat er die ungewöhnliche Nähe dieses Wanderpredigers Jesus erlebt? Empfand er es als Brutalität, wie Jesus ihm, so heißt es nämlich wörtlich, die Finger in die Ohren stieß? Oder eher als Wohltat, so wie man eine handfeste Massage ja auch als angenehm empfinden kann? Schreckte er voller Ekel zurück, als Jesus ihm sozusagen auf die Zunge spuckte? Oder war es eher wie ein Kuss? Und nachdem der Mann von seiner Taubheit geheilt war und richtig reden konnte, was redete er denn? Und überhaupt ist es doch seltsam, da geht es offensichtlich ums Hören und ums Reden in diesem Bericht des Markus, aber so direkt hören wir gar nicht so viel. Eigentlich nur zweimal etwas, nämlich dieses Hey Vater, öffne dich von Jesus und dass der taube Mann schon mal eigentlich gar nicht hören konnte und die anderen auch nicht, weil Jesus mit ihm ja beiseite gegangen war. Und dann hören wir, was die erstaunten Leute sagen, als sie Zeugen dieser Heilung werden. Er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Was tun mit all den Fragen, auf die wir hier keine Antwort finden? Vielleicht einfach mal stehen lassen. Beiseite gehen, wie Jesus es tat. Und uns auf das konzentrieren, was wir hören. Er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Dieses Zeugnis der Leute im Zehn-Städte-Gebiet ist bemerkenswert. Uns kommt es ja vertraut vor, wenn wir die Bibel ein bisschen kennen. Gott verspricht, dass letztlich alles gut wird. Und so haben wir es ja gerade beim Propheten Jesaja auch gehört. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Sicher hatten das einige von euch im Kopf. Aber die Bewohner der Dekapolis, also des Zehn-Städte-Gebiets, das war kein jüdischer Landstrich. Er war griechisch geprägt, sprachlich, kulturell, auch religiös. Eine Art Fremde östlich des Sees Genezareth, heidnisch geprägt, könnte man sagen. Kennen diese Fremden hier denn Jesaja? Ist das sehr wahrscheinlich? Die Art und Weise, wie der Evangelist Markus seinen Bericht über Jesus aufbaut, fordert ein solches Erstaunen durchaus heraus. Kurz zuvor, nämlich am Anfang des Kapitels, wohnen wir einer theologischen Auseinandersetzung über Reinheit und Unreinheit bei. Jesus lehrt, dass uns nichts religiös unrein macht, womit wir äußerlich in Berührung kommen, sondern nur das, was innerlich aus unserem Herzen an bösen Gedanken herauskommt. Das schließt mit ein, auch die Berührung mit Fremden, weil sie äußerlich ist, macht nicht unrein. Und gleich danach erfahren wir, wie Jesus die Tochter einer Frau aus Syrophönizien heilt, einer Fremden, einer Nichtjüdin. Und nun die Heilung dieses Mannes im nichtjüdischen Gebiet. Und die anwesenden, mehrheitlich vermutlich heidnischen Menschen, klingen wie Jesaja. Er hat alles wohl gemacht, er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Bemerkenswert, kennen die Leute die Bibel, könnte sein, muss aber auch nicht. Sie nennen einfach beim Namen, was sie gesehen haben. Und das ist genau das, was Gott verheißen hat. Sie bezeugen, vielleicht ohne sich darüber klar zu sein, dass Gott zum Beispiel durch Jesaja die Wahrheit gesagt hat. Dass Gott die Wahrheit ist. Sie bezeugen das Reich Gottes, sein Handeln mitten in dieser Welt. Das ist es, was ich heute höre, wenn ich mich mal nicht aufhalte mit den ganzen unbeantwortbaren Fragen hier in unserem Bibeltext. Gottes Regierung ist real. So real, dass nicht nur geübte Bibelkenner ihre Auswirkungen wahrnehmen können, sondern auch einfach Leute, die Augen und Ohren offen halten können. Ob sie das, was passiert, mit Gott in Verbindung bringen oder nicht, das Zeugnis bleibt, es ist passiert. Und das ist nicht hoch genug zu bewerten, denn es bedeutet, ich muss Gott nicht beweisen. Wenn Menschen mit Gott in Berührung kommen, erweist er sich selbst. Ich kann ruhig darauf vertrauen, dass diese sanfte, starke, liebevolle, kreative Königsherrschaft Gottes wirklich und wahrhaftig am Werk ist und sich nach und nach durchsetzt. Mit diesem Schlüsselgedanken können wir jetzt noch einmal den Bericht des Markus anschauen. Wie wäre es eigentlich ohne dieses Vertrauen in Gottes Wirklichkeit? Mit Vers 31 gesprochen, wir gingen nicht mit Jesus nach Dekapolis. Was hätten wir da schon erwarten? Gottes Reich ereignet sich ja nicht hier. Da bleiben wir doch im sicheren Nest unserer bekannten Welt, unserer kuscheligen Gemeinde, unserer einmal gewonnenen Einsichten. Wir gehen nicht zu den Fremden, zu den spirituell Suchenden, den Andersreligiösen, den Kirchenskeptikern. Und verpassen dann natürlich, was Jesus Christus dort schon tut. Denn er ist ja nach Dekapolis gegangen und übrigens auch nach Tyros und nach Sidon im Libanon. Aber wenn wir uns nicht vorstellen können, dass er auch dort handelt, dann gehen wir eben nicht mit. Und dann sehen wir nicht, was Menschen dort schon von Gott erkannt haben oder ohne Erkenntnis verinnerlicht haben. Die goldene Regel im Miteinander beispielsweise. Oder die Leidenschaft für bedrohte Tierarten oder den Einsatz für Menschen, die um ihr Leben fürchten müssen. Schade eigentlich, wenn wir so begrenzt bleiben, all das nicht zu sehen. Aber das bleiben wir ja nicht, oder? Jetzt Vers 32. Ohne das Vertrauen in Gottes leises, aber starkes Handeln tun wir auch nicht, was die Heiden hier tun. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, so weiter. Nein, wir bitten dann nicht für unsere Menschengeschwister, dass Jesus die Hand auflegt. Was soll Gott schon groß machen? Wir versinken in Hoffnungslosigkeit angesichts der unverbesserlichen Welt, in der Babys immer noch abgetrieben werden, weil sie Mädchen sind. Oder wir retten uns in Zynismus angesichts der folgenschweren menschengemachten Erderwärmung. Wir bringen all das nicht zu Jesus, oder? Wir beten nicht, weil die Probleme ja zu ungeheuerlich sind, zu groß. Schade eigentlich, wenn wir das Gespräch mit Gott aufgeben. Aber ich weiß, das tun wir nicht. Stimmt's? Ich kenne so viele von euch, die genau für diese Dinge beten. Vers 33 und 34 stößt uns darauf, woran wir uns ein Beispiel nehmen. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm: He, Vater, das ist, werde geöffnet. Wenn wir Jesu Dasein nicht glauben, fragen wir auch nicht das berühmte What would Jesus do? Selbst wenn wir uns Jesus Nachfolger nennen. Und dann verweigern wir vielleicht Menschen die Nähe und den Schutzraum, den sie bräuchten. Wir schützen sie nicht vor der sensationshungrigen Menge, weil wir gern selber ein Heilungswunder vorweisen möchten, das natürlich durch unser vollmächtiges Gebet und unsere Handauflegung geschehen ist. Wir würdigen die Person, die uns gerade gegenüber ist, nicht mit unserer vollen Aufmerksamkeit. Wir muten ihr lieber nichts Ekliges oder Handfestes zu, eine unangenehme Wahrheit vielleicht, auch wenn es heilsam wäre, sie in Freundschaft auszusprechen. Wir seufzen lieber nicht und zeigen so unsere sprachlose Betroffenheit. Wir verweisen lieber nicht auf den Himmel, falls dann kein Wunder passiert, stehen wir ja dumm da. Schade eigentlich, wenn wir so wenig von Jesu Menschenfreundlichkeit gelernt haben. Aber so ist es nicht, nicht wahr? Mit Gottes Reich nicht zu rechnen, ist wohl das Gegenteil von der Heilung, die nach dem Vers 35 geschieht. Und zugleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Wir reden dann nicht richtig. Wir reden überhaupt nicht, weil wir uns nicht sicher sind, ob Gott wirklich da sind, ob die Wunder nicht vielleicht auch eine andere Erklärung haben. Oder wir reden nicht, weil uns unsere eigenen Worte so ungenügend vorkommen. Damit kann ja wohl nicht mal die Heilige Geistkraft was anfangen. Wir können schlechte Zuhörer werden und nehmen nicht wahr, was Gott uns zu sagen hat, was uns Menschen zu sagen haben, was in uns selbst klingt. Schade eigentlich, wenn sich unser Hören und Reden nur auf das beschränkt, was wir uns selbst zutrauen oder erklären können. Aber so leben und glauben wir ja nicht, stimmt's? Und schließlich noch Vers 36, wo Jesus verbietet, von der Wunderheilung zu berichten. Eine Art Nicht-Missionsbefehl, über den sich nicht nur du und ich sich wundern. Ich glaube, Jesus will das Missverständnis vermeiden, er sei ein Wundertäter, den man heranziehen kann, um seine Wünsche erfüllt zu bekommen. Nicht umsonst spricht er immer wieder davon, dass solche Wunder nur Zeichen sind. Sie verweisen eben darauf, dass sich das Gottesreich durchsetzt. Und dass das Gottesreich sich durchsetzt durch ihn, weil er Gott ist. Wenn wir das im Grunde nicht glauben, dann passiert es leicht, dass wir uns an seine Stelle setzen, ihm sozusagen ein bisschen nachhelfen wollen. Wenn ich nicht das Evangelium weitersage, dann bekommt es dann doch niemand zu hören. Und so viel Wahrheit dieser Gedanke in sich trägt, so kann man von der anderen Seite vom Pferd fallen. Denn wann habe ich denn dann genug gesagt? Nie. Es ist nie genug. Es läuft ja immer noch jemand herum, der es noch nicht gehört hat. Und wenn ich es ihm nicht sage, tut es vielleicht auch kein anderer. Was für ein Druck, was für eine Überforderung. Schade eigentlich, wenn wir Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist weniger zutrauen als uns selbst. Aber das tun wir nicht richtig. Ihr Lieben, in dieser Predigt habe ich so viele Fragen gestellt, dass euch möglicherweise der Kopf schwirrt. Der Bibeltext lässt sie unbeantwortet. Aber als wir aufhörten, uns mit diesen ganzen ungelösten Fragen zu beschäftigen, waren wir frei zu hören. Und wir haben die schlichte Beobachtung gehört von Fremden. Er hat alles wohlgemacht. Er macht sowohl die Tauben hören als auch die Stummen reden. Da bezeugen diese Fremden, Skeptiker, Suchenden, was wir im Glauben schon erahnen. Das Himmelreich ist real, es setzt sich durch, mit uns und auch ohne uns, Gott sei Dank. Danke, Heiliger Geist, für diese Zusage. So kann es gehen mit unlösbaren Fragen, auch mit unlösbaren Lebensfragen. Auch mit Fragen, meine Kirche betreffend. Oft sind diese Fragen wichtig, sogar existenziell. Und doch ist es manchmal ebenso richtig, sogar existenziell, sie einmal beiseite zu lassen und zu hören, was will Gott mir denn jetzt sagen? Vielleicht was ganz anderes, als ich erwarte. Manchmal muss ich aufhören, nach dem zu suchen, was ich gerade wissen will über die Zukunft, über Gottes Weg für mich, über den Grund für eine leidvolle Erfahrung. Und stattdessen suchen nach dem, was Gott mir klar machen möchte. Über seine Liebe zu mir, die nicht aufhört, egal was die Zukunft bringt. Oder über Menschen, die mich jetzt brauchen, auch wenn ich gerade durch eine Leidenszeit gehe. Oder dass ich schon längst, siehe Irmi, was Großes für Gott tue, das ich noch gar nicht wahrgenommen habe. Fragen und Reden ist wichtig. Aber manchmal hat das Hören Priorität. Denn nur so können wir wahrnehmen, Gott ist da und er handelt. Amen.